Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Er kommt aus Norwegen, hat viel fürs Theater geschrieben, später auch Erzählungen und Romane und ist damit hoch erfolgreich. Jon Fosse gilt als einer der bedeutendsten Schriftsteller der Gegenwart. So überragend, dass er jetzt am Sonntag mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wird. Seine Werke, die drehen sich um Melancholie, Dunkelheit, aber auch um Sehnsucht und Licht. Und wer genauer hinschaut, der findet in seinen Büchern auch zahlreiche religiöse Motive und Spuren der Mystik. Genau diesen Spuren ist Andreas Mein für uns nachgegangen. Herr Mein, spricht Jon Fosse Religiöses denn explizit an oder ist das eher ein Grundton, der sich durch sein gesamtes Werk zieht?
Also ich würde sagen, es ist beides. Zwischen den Zeilen ist auf fast jeder Seite so etwas wie religiöse Sehnsucht zu spüren. Und immer wieder wird es dann aber auch ganz explizit, etwa wenn seine Helden ein Vater Unser beten und dann auch noch auf Lateinisch, also Pater Noster qui es in Celis, oder wenn dieser betende und rauchende und einsame Maler immer wieder sich ja in die Stille begibt, sich ihr aussetzt mit Blick auf die Fjorde Norwegens. Und diese Stille, die ist für diesen Maler Asle keine Leere, sondern da begegnet ihm etwas, was hinausgeht, weit über seine Küche und seine Stube und den Kaminofen. In diesen Momenten ist auch alles, die verstorbene Frau der Hauptfigur, also des Malers Asle, auf eine ganz eigenartige Weise anwesend. Das Ganze erzählt Fosse wortwörtlich ohne Punkt. Also in seinem Werk gibt es zwar Kommata und andere Satzzeichen, aber keine Punkte. Ein einziger Gedankenstrom, als wollte er uns sagen, ja, der Fluss der Gedanken und des Lebens, die lassen sich nicht aufhalten von einem schnöden Punkt. Und wie dieser Gedankenstrom fließt, das können wir jetzt mal hören, interpretiert von Rainer Delfenthal. Asle, der Maler, ja, sagen wir es ruhig so, begegnet seiner verstorbenen Frau alles.
Und ich schaue auf den Sessel bei dem runden Tisch. Und ich gehe wieder zu dem Sessel und ich setze mich hin und finde meinen Peilpunkt. Und dann schaue ich zu meinem Zielpunkt, auf die Wellen. Und ich denke oft, wenn ich so da sitze und auf das Wasser schaue, spreche ich ein stilles Gebet. Und dann ist auch alles nahe. Und meine Eltern und die Schwestern Alice und die Großmutter und Sieke. Und ich werde innerlich still. Und ich denke, innen in allen Menschen gibt es eine tiefe Sehnsucht. Denn immer, immer sehnen wir uns nach etwas. Und wir denken, es wäre dies oder das, das oder dies, dieses Ding oder jenes Ding. Doch eigentlich sehnen wir uns nach Gott. Denn der Mensch befindet sich die ganze Zeit in einem Gebet. Durch seine Sehnsucht ist der Mensch ein Gebet, denke ich. Und dann schaue ich auf den Sessel neben mir und ich sehe Alice da sitzen. Und dann singt sie leise, fast unhörbar singt sie, Amazing Grace.
Dieses Zitat ist aus dem jüngsten Werk von Jon Fosse, Ich ist ein anderer. Es ist der zweite Band seiner sogenannten Heptalogie, also dem Opus Magnum. Und in diesem Großwerk, das insgesamt 1250 Seiten umfasst, ist dieser mystische Zug besonders ausgeprägt. Wobei ich dazu sagen muss, bei Fosse verschmilzt alles. Also das Erhabene mit dem Alltag, das Göttliche mit dem Kochen eines Kaffees, die Kunst und der Schnee, das Ich und das Du, alles fließt ineinander oder schwappt heran wie die Wellen des Meeres. Also für mich ist Fosse der große Mystiker der Gegenwartsliteratur und ein Glücksfall in der Geschichte der Literaturnobelpreise.
Sie hatten im Vorfeld ja die Arbeitshypothese, dass diese, ich nenne es mal, religiöse Aufladung im Feuilleton nicht wirklich wahrgenommen wurde oder mehr oder weniger bewusst vielleicht auch ignoriert wurde. Sie haben dann unser Archiv mal gebeten, die wichtigsten Texte zu Jon Fosse rauszusuchen. Welches Ergebnis hat die Lektüre denn ergeben?
Ja, dass sich meine Arbeitshypothese nicht bestätigt hat. Also es gibt tatsächlich einige Porträts oder Würdigungen, die die christlichen Motive nicht sehen können oder wollen. Die Kollegen und Kolleginnen der Literaturkritik beherrschen sicher ihr Handwerk, aber an bestimmten Punkten streichen sie dann offenbar die Segel. Das betrifft ja auch andere Gegenwartsschriftsteller. Das soll jetzt aber keine Kollegenschelte werden, denn es gibt auch dies. Die Neue Zürcher Zeitung hat die mystische Strömung bei Forse sehr klar rausgearbeitet und in unserem Schwesterprogramm im Deutschlandfunk Kultur, da gibt es zum Nachhören in der DLF-Audiothek unter dem Titel Jon Fosse – Begegnungen mit dem norwegischen Literaturnobelpreisträger ein, wie ich finde, grandioses Feature von Thomas David aus dem Jahr 2019. Da hat sich Jon Fosse, der nur ungern Interviews gibt, auch selbst geäußert. Bevor wir ihn gleich im englischen O-Ton hören, er sagt sinngemäß, er wolle nichts über Gott sagen, er wisse nichts über Gott, aber er fühle in gewisser Weise, dass Gott da sei.
I call myself a Christian. I believe in God, but I don't want to say anything about God. I don't know anything about God. Only that about that I have this feeling of God's existence in a way.
Und in diesem Feature sagt er auch, dass er, wenn er in Oslo ist, fast täglich in der römisch-katholischen Domkirche die Messe besucht. Und ganz explizit beruft er sich auch immer wieder in seinem Werk auf den großen mittelalterlichen Denker und Mystiker Meister Eckhart.
Einiges haben wir jetzt schon erfahren. Was muss man noch wissen zur Person Jon Fosse?
Fosse ist 64 Jahre alt. Als er fürs Theater geschrieben hat, hatte er massive Alkoholprobleme. Die hat er gemeistert und sich vom Theater zurückgezogen. Er sagt selbst, er lebe wie ein Eremit, wie ein Mönch, wobei er verheiratet ist, in dritter Ehe mit einer Slowakin. Er lebt an drei Orten. Erstens in Oslo, in der staatlichen Künstlerresidenz Grotten, die ihm auf Lebzeiten zuerkannt wurde. Zweitens in einem Landhaus bei Bergen sowie im niederösterreichischen Hainburg an der Donau. Und mit Blick auf unser Thema, die Religion, muss noch dazu gesagt werden, dass er erst Mitglied der evangelischen Kirche von Norwegen war, dann Quäker und eben vor 10 Jahren zum Katholizismus konvertiert ist.
Würden Sie denn sagen, dass Fosse jetzt gerade vor dem Hintergrund seiner Konversion eher für katholische als für evangelische Leserinnen und Leser geeignet ist?
Also das wäre mir definitiv konfessionell zu verengt. Ich würde ihn auch nicht reduzieren wollen aufs Christliche. Auch wenn er aus dieser Tradition kommt, eben aus dem protestantisch geprägten Norwegen, das geht viel, viel tiefer. Um die theologische Relevanz dieses Werks zu klären, habe ich auch gesprochen mit Karl Tetzlaff. Er ist evangelischer Theologe an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und einer seiner Schwerpunkte ist Religion und Literatur. Und zunächst habe ich Karl Tetzlaff gefragt, was ihn an Fosse fasziniert.
Ja, was mich persönlich an Fosses Erzählungen fasziniert, ist dieser unendliche Bewusstseinsstrom, in dem man bei ihrer Lektüre eintaucht. Und dazu kommen die existenziellen Tiefen, in die seine Themen vordringen. Also es geht ja um Geburt und Tod, Schuld und Strafe, Verzweiflung und Glück und vieles anderes mehr. Und die offene Form seiner Erzählungen, also dieser unendliche Bewusstseinsstrom, dieses Schreiben ohne Punkt und Komma, inszeniert diese Themen mit einer eminenten emotionalen Verdichtung, sodass man den Figuren und Erzählsituationen beim Lesen eben sehr, sehr nahe kommt.
Soweit Karl Tetzlaff zum Faszinosum Fosse. Und dann noch die Frage zur Relevanz dieses Werks für die Theologie.
Also da würde ich auf eine Stelle aus dem ersten Band der Heptalogie zu sprechen kommen, wo Religion und Kunst geradezu miteinander identifiziert werden. Da heißt es dann, sowohl Bibel als auch Liturgie seien kunstwerkgleiche Fiktionen und besäßen als solche ihre Wahrheit. Und darin zeigt sich aus meiner Sicht die theologische Bedeutung von Fosses Werk, dass er eben diese Wahrheit der Religion nachvollziehbar macht. Zum Beispiel an einer Stelle, ebenfalls in diesem ersten Band der Heptalogie, wo der Protagonist von einer angstvollen Trauer erfasst wird und dann als Kyrie Eleison spricht und sich vorstellt, dass er dafür verlacht werden würde von anderen. Und er sagt dann, ja natürlich, objektiv betrachtet ist es zum Lachen, ein solches Gebet anzustimmen, aber es hilft, heißt es dann zweimal. Oder dann ist es oft so, dass die Figuren eben die Gabe haben, die Toten, die längst Verstorbenen vor ihrem inneren Auge wieder lebendig werden zu lassen. Und an solchen Stellen zeigt sich eben, wie diese Fantasie, die für Fosse in der Religion steckt, dieses Fantasiepotenzial dazu verhilft, die Grenzen des endlichen Lebens zu transzendieren und über es hinauszugehen. Fosse bringt im Grunde genommen die Wahrheit poetisch-religiöser Imagination ins Spiel gegen die Begrenztheit des irdischen Daseins. Und darin zeigt sich für mich die besondere theologische Relevanz, weil man genau dieses Potenzial der Religion hier vor Augen geführt bekommt.
Sagt der evangelische Theologe Karl Tetzlaff.
Wenn es um den Literatur-Nobelpreis geht, dann wird ja auch immer diskutiert, welche politische Botschaft damit verknüpft ist. Wirkt der Literatur-Nobelpreis für Jon Fosse damit wie aus der Zeit gefallen, also eher unpolitisch?
Jein, sein Werk mag unpolitisch erscheinen in dem Sinne, dass dies, wie Fosse selbst sagt, ein Preis für literarische Literatur ist, also nicht verzweckt. Hängt aber auch davon ab, was man für einen Politikbegriff zugrunde legt. Fosses Bücher sind durchzogen von Schwermut, von Moll- und Grautönen, aber theologisch würde ich sagen, Fosses Figuren fehlt etwas. Sie sehnen sich nach etwas, nach Geborgenheit. Und immer wieder gibt es Momente, in denen sie genau dies finden. In der Stille. Und damit ist das für mich ein hochpolitisches Werk. Im Chaos unserer Tage, von Bahnstreik bis Hamas-Terror, von Krise bis Krise, schimmert in diesen wehmütigen Büchern Hoffnung durch. Von daher, für mich ist dieser Literatur-Nobelpreis nicht aus der Zeit gefallen, sondern eine Zeitansage.
Andreas Mein über religiöse Motive im Werk von Jon Fosse, dem am Sonntag der Literatur-Nobelpreis verliehen wird. Und Fosses neuestes Buch übrigens, der dritte Teil der Heptalogie, erscheint am kommenden Dienstag im Rowohlt Verlag. Der Titel lautet Ein neuer Name, in der Übersetzung von Hinrich Schmidt-Henkel.